Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, zum Plausch über die Arbeit und das Leben drumherum. Das mache ich übrigens schon seit über 5 Jahren. Ich kann es selbst kaum glauben. Kaum glauben konnte ich auch, dass dieses Gespräch hier geklappt hat, denn ich habe mich riesig drauf gefreut und es war ein Gespräch mit einer Person, die an einem Spiel arbeitet, das meine Festplatte seit dem 9. Februar 2026 in höchsten Tönen zum Singen und Freuen bringt. Ich spreche von der Person Annika Gerber und von dem Spiel Goblin Sushi. So, ich fange mal beim Spiel an, um zu erklären, warum das heute alles so aufregend ist. Goblin Sushi ist ein Spiel, das mir wahnsinnig gut gefällt. Es erschien im Early Access am 9. Februar eben. Ich habe es mir direkt zum Start hin geschnappt und macht uns zum Küchenchef in einer, ja, Fantasy handgezeichneten, von Goblins bevölkerten Welt. Das funktioniert jetzt so. Wir stehen an unserem Küchentresen und es kommen Leute zu uns, also Goblins vor allem, Monsterkreaturen, die aber irgendwie alle lieb und süß sind, und die bestellen Sushi-Kreationen. Unterschiedlichste Sushi-Kreationen. Einige davon kennen wir aus unserem echten Sushi-Laden in der realen Welt. Andere sind ziemlich abgefahren und komisch und auch eklig. Und wir müssen diese Bestellungen pflichtgemäß herstellen, das Essen zubereiten, dann auf so ein Fließband geben und dann rollt das zu den Gästen, die schnappen sich das und bezahlen und wir sind glücklich und die Gäste auch. Die Herausforderung in diesem Spiel besteht jetzt darin, diesen wachsenden Schwierigkeitsgrad und die wachsende Komplexität der Rezepte zu beherrschen. Man kann bei diesen Bestellungen, die man im Spiel bekommt, immer auch in einem Rezeptbuch nachschlagen und sich angucken, aha, jetzt denke ich mir das aus, das Krähen-Sushi besteht aus 2x Reis, 4x Alge, 1x Krähe und noch einem Schuss Tomatenketchup. Ab dafür. Oder man beginnt sich die Sachen zu merken. Und irgendwann, eher früher als später, schönerweise, kommt man in so einen richtigen Restaurant-Flow und beginnt, Bestellungen zuverlässig und versiert abzuarbeiten, wie ich es von mir aus der echten Welt zum Beispiel gar nicht kenne. Ich stehe in diesem Spiel am Tresen und gerate in so einen Konzentrationsmodus, der auch wirklich Spaß macht, indem ich diese Rezepte abarbeite. Regelmäßig schalte ich dann noch so Upgrades frei, wie der Sushi-Reis wird automatisch gekocht oder die Leute haben etwas mehr Geduld oder die Leute essen ihre benutzten Teller auf, damit man die nicht mehr selber als Küchenchef auch noch abräumen muss. Diese wachsende Herausforderung, mehrere Dinge auf einmal zu machen, gefällt mir wahnsinnig gut. Es macht richtig viel Spaß und ich bin offenbar auch nicht die einzige Person, denn Goblin Sushi ist wahnsinnig erfolgreich. Erschien im Februar, wie gesagt, als Early Access Titel, hat mittlerweile mehrere tausend Versionen verkauft und das reicht so weit, das nehme ich schon vorweg, weil ich das auch im Gespräch dann erst erfahren habe, dass Annika Gerber, eine der beiden Gründerinnen dieses Studios, die für das Spiel verantwortlich sind, namens Old Cake Factory übrigens, ihre Teilzeit aufgeben und in Vollzeit in dieses Studio reinrutschen konnte, gemeinsam mit ihrem Mitstreiter. Das ist ein riesengroßer Erfolg für dieses Team und es scheint jetzt auf dieser Erfolgsschiene so weiterzugehen, denn während die beiden an der Vollendung des Early Access arbeiten, zum Ende des Jahres soll es soweit sein, hageln weiterhin die positiven Kritiken rein. Es ist eine Freude von außen, das zu beobachten, weil ich das Spiel einfach so gerne mag und da freut es mich zu sehen, dass es auch bei den anderen Leuten da draußen so gut ankommt. Das Ding kostet 9,99 € und weckt in mir diese große Frage, die der Anlass auch für dieses Gespräch war, warum? Erstens, warum gibt es dieses Spiel? Wie kommt man auf die Idee, einen Sushi-Simulator aus der Sicht eines Goblins zu machen? Und zweitens, warum ist dieses Spiel so erfolgreich? Wie ist das den beiden gelungen? Und dafür habe ich mir, wie gesagt, Annika Gerber eingeladen. Und Annika Gerber ist nicht nur die Mitgründerin des Studios, sondern auch Künstlerin und verantwortlich für den ganz hervorragenden Look dieses Spiels. Ich beschwöre euch, euch Bilder anzugucken von diesem Titel. Es ist ein Zeichentrick-Film-Look, der mich an die 90er Jahre erinnert. Und das ist kein Zufall. Darüber werden wir sprechen. Der geht richtig schön ins Auge. Der hat eine wahnsinnige Liebe fürs Detail. Der hat was Haptisches, was Anfassbares. Ich mag das wirklich gerne. So, und damit war die Bühne bereitet für unser Gespräch, das ich vor allem trete um Goblin Sushi und den Erfolg dahinter, wie das alles möglich ist. Wir machen aber auch einen Ausflug in die Vergangenheit von Annika Gerber, denn spannenderweise, sie sitzt in der Schweiz, sie ist Schweizerin, hat sie eine wesentliche Rolle vor einigen Jahren gespielt in der Entwicklung der Schweizer E-Sport-Szene. Das mag jetzt überraschend sein. Für mich war es das auf jeden Fall in der Vorbereitung des Gesprächs und darauf spreche ich Sie auch an. Es war ein wundervolles Gespräch, eine ganz tolle Begegnung. Ich kannte Sie vorher nicht persönlich. Wir haben es gemeinsam gewagt und ich glaube, wir sind da beide sehr glücklich rausgegangen. Es war eine wirklich tolle Unterhaltung über ein ganz besonderes Spiel, das auch übrigens für Menschen gut geeignet ist, die nichts mit Multitasking anfangen können. Warum weiß ich das? Weil ich dazugehöre. Ich bin sehr schlecht eigentlich in solchen Dingen. Und nichtsdestotrotz gelingt es mir, in Goblin Sushi in so einen Restaurant-Flow reinzukommen, den ich aus dem echten Leben nicht von mir kenne. Toll. So, Freunde, ich würde sagen, genug der Vorworte. Vielleicht noch ein letzter Hinweis, falls ihr mehr von Okay Cool hören wollt. Jeden Dienstag, Freitag und Mittwoch gibt es besondere Super-Extra-Folgen, produziert mit meinem Team, Gästen und mir selbst. Spielekritiken, Audioreportagen, der ganze geile Scheiß, den es woanders nirgendwo gibt. Den bekommt ihr, wenn ihr Okay Cool finanziell unterstützt. In der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link zu Steady. Für einen 5er im Monat seid ihr dabei, jederzeit kündbar. Aber wer will das schon? Ganz ehrlich, über 1200 Leute sind sich einig, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Ihr könnt dazugehören. So, und damit rutschen wir rein. Vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit und viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Annika Gerber und mir. Wir nehmen ja, so viel Transparenz soll mir und uns erlaubt sein, auf kurz vor Beginn der Osterfeiertage. Also Ostern steht vor der Tür. Ich muss immer dran denken an diese Szene. Ach, jetzt nehme ich schon wieder eine Nebenstraße, die wieder weit weg wird, aber jetzt ist es zu spät. Herr der Ringe 1, ich weiß nicht, hast du den Film gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Großer Fan.
Großartig, ich auch, da können wir uns die Hand geben. Herr der Ringe 1, die Freunde da stehen am Grab von dem Zwergenmenschen und von außen hämmert der Troll an die Tür. Ja. Und so fühlt sich's für mich gerade an mit den Feiertagen, weil ich bin im Grab und denke mir, oh, ich habe aber noch viel zu tun, ehrlich gesagt. Ich habe gar keine Zeit für Feiertage, aber sie hämmern schon an. Und das ist mein umständlicher Weg, dich zu fragen, wirst du diese Feiertage frei verbringen können? Oder, weil ich hab mich ja vorbereitet auf dieses Gespräch, hab gesehen, du machst sehr viele Dinge, gibt's viel zu tun? Bleibst du einfach sitzen, wo du jetzt gerade bist und arbeitest vor dich hin?
Ja, das Lustige ist, ich habe viel zu tun, aber nicht das, was du jetzt denken würdest.
Oh.
Weil ich und mein Mann haben vor 2 Jahren ein Haus gekauft. Und wir sind dieses Wochenende auf der Baustelle, weil wir renovieren das Ganze. Und jetzt gibt's noch ein bisschen Eigenleistung von uns. Und das heißt, wir haben eigentlich den ganzen, vor allem am Samstag, weil der ist ja kein Feiertag, das heißt, da dürfen wir arbeiten. Da beschweren sich dann auch die Nachbarn hoffentlich nicht. Genau, und da müssen wir noch ein paar Dinge noch wegräumen. Genau.
Ach, du liebe Zeit. Also dafür schon mal alle Daumen gedrückt. Jetzt, ich drohe jetzt komplett abzugeraten von den Fragen, die ich dir eigentlich stellen wollte, aber das macht nichts, da kommen wir gleich wieder hin. Ich muss dich fragen, es ist zwar das Nachbarland, aber nichtsdestotrotz, es gibt im österreichischen Fernsehen, du sitzt ja in der Schweiz, aber es gibt im österreichischen Fernsehen eine Sendung, die gucke ich nachts, wenn mich niemand dabei sieht, weil ich mich auch immer ein bisschen dafür schäme. Es ist eine komische Leidenschaft und es passt gerade zu dem, was du erzählt hast. Diese Sendung heißt, nein, ich fang's anders an. Die Sendung dreht sich darum, dass ein Bauexperte zu Leuten nach Hause geht, die ein Haus gebaut haben oder gerade bauen, wo Dinge nicht richtig gelaufen sind. Und er analysiert das und sagt, hier, das müssen sie anders machen. Erstens, kennst du die Sendung?
Nee, kenne ich nicht.
Fantastisch, weil, warum ich so rum erzähle, wie würdest du glauben, heißt dieses wahnsinnig erfolgreiche TV-Format, in dem ein Bauexperte zu Leuten geht und sagt, alles klar, hier wurde gepfuscht. Wie würdest du denken, heißt dieses Format im österreichischen Fernsehen?
Ich glaube, weil du es extra so beschreibst, hätte ich mir wahrscheinlich irgendwas Lustiges vorgestellt. Also vielleicht irgendwie, hast du es verkackt oder irgend sowas.
Auch geil. Sehr gut. Pass auf, halt dich fest. Pfusch am Bau heißt die Serie. Und jetzt wird's noch besser. Entschuldigung, ich muss es kurz zu Ende erzählen. Jetzt wird's noch besser. Es gibt, weil dieses Format so erfolgreich war, ein zweites Format mittlerweile. Da geht derselbe Typ zu Häusern, die ordentlich gebaut wurden und lobt die. Und weißt du, wie dieses Format heißt?
Weil das Gegenteil von Pfusch am Bau? Vielleicht Schönheit am Bau?
Der Name ist Kein Pfusch
am Bau.
Also ich wusste das ganz kurz.
Nicht gerade kreativ.
Also dafür wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Und jetzt sind wir tatsächlich mitten im Gespräch, weswegen ich dich eigentlich eingeladen habe, weil du jetzt im Nebensatz ein Mysterium aufgelöst hast, das mir während der Vorbereitung auf dieses Gespräch extrem viele Kopfschmerzen bereitet hat. Vielleicht ahnst du es schon, aber vielleicht auch nicht. Und ich weiß nicht, warum ich mich da so dumm angestellt habe. Aber wir haben ja E-Mail-Verkehr gehabt, also zwischen mir, Dom Schott, und dir, Annika Gerber. Und dann wusste ich, alles klar, Annika Gerber wird hier sitzen. Ich freue mich drauf, herzlich willkommen. Ich fange mal mit der Vorbereitung an. Und irgendwie mitten in der Vorbereitung merkte ich, dass mein Recherchepfad in deine Vergangenheit plötzlich abbrach. Du verschwandest als Person. Und ich dachte mir, du lachst schon, und ich dachte mir, wie kann das denn sein? Warum gibt es so wenig zu ihr zu finden? Was ist denn hier los? Und dann war ich wirklich ganz tief im Internet unterwegs und dann entdeckte ich eine andere Person und die hatte erstaunliche Parallelen zu deiner Biografie. Und dann dachte ich mir, ich bin mir nicht sicher, weil es ist nicht exakt übereinanderlegbar, aber es gibt hier Ähnlichkeiten. Aber die Person heißt anders. Die Person heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, Annika Rüxegger.
Du siehst schon das Problem.
Ja, sehr gut. Und ich saß da und dachte mir, wie kann es sein? Mit welcher Person spreche ich hier? Und jetzt höre ich heraus, du hast wohl geheiratet und deswegen deinen Nachnamen geändert. Und ich kam auf diese Option nicht. Ich saß bis zu diesem Moment hier und wusste nicht, welche Annika hier auftaucht. Mein Gott. Okay.
Aber genau das war das Problem. Also ich heiße ja Rüxegger. Und es ist ein sehr, sehr schweizerischer Name. Und es, also für mich war immer klar, wenn ich mal heirate, solange die Person nicht noch einen schlimmeren Namen hat als ich, der wird geändert. Genau.
Ich bin sogar so weit gegangen, um das noch kurz abzuschließen. Ich habe mich eingelesen in das Schweizer Namensrecht, um herauszufinden, ob man quasi so eine Art, wie nenne ich es, Eindeutschung, wenn man im deutschen Bereich irgendwie unterwegs ist, professionell sich geben darf, so eine Art, also so einen deutschisierten Namen, weil es gibt ja manche Länder, die machen das für Deutschland, und dann dachte ich mir, vielleicht ist das auch so ein Fall, aber ich habe sowas nicht gefunden, und das ist die sehr einfache Erklärung. Okay, jetzt weiß ich auch, jetzt kann ich beide Dokumente übereinander legen, ich habe die richtige Person.
Genau.
So. Also, ich habe hier, vielen Dank für das Klären, ich habe hier ganz viel mir zusammengeschrieben an Dingen, die ich gerne fragen würde, weil es auch wahnsinnig viel gibt, wie ich finde, was du schon gemacht hast, was hochinteressant ist. Ich würde vorschlagen, wir gucken mal ganz kurz in die Gegenwart rein, und zwar vor allem zu Goblin Sushi, weil da so ein paar Dinge sind, die mich direkt so brennend interessieren, ich muss sie voranstellen. Dann machen wir eine ganz kurze Reise zurück in ein ganz besonderes Jahr deiner Biografie, zu dem ich auch ein paar Zeitungsartikel gefunden habe, hochinteressant. Oh ja. Und dann, da habe ich Schweizer Lokalpresse gewälzt. Und dann kommen wir nochmal zurück zu Goblin Sushi. Das ist der Fahrplan, auf den du dich heute eingelassen hast. Und ich fange mal an mit einem ganz großen Dankeschön. Und das meine ich auch von Herzen so, dass ihr Goblin Sushi gemacht habt und macht.
Danke.
Ist ja noch die Access. Sehr gerne. Ich habe es in der Anmoderation schon mal vorgestellt, dieses Spiel. Ich habe das ursprünglich entdeckt wegen des Artstyles, weil es wirklich, wie ich finde, ganz besonders aussieht. Hab es dann angefangen zu spielen, und obwohl das nicht unmittelbar meine Art von Spiel ist, es ist auf eine Weise, es stresst mich, es ist ein bisschen hektisch, aber das ist ja auch die Idee, Multitasking quasi, hat das so viele Ideen da drin, alleine, dass der Vermieter kommt und immer uns das Geld aus dem Sparschweinchen zieht.
Ja, wie im realen Leben.
Es ist exakt so, ich fand das, es ist so liebenswert, das möchte ich einfach mal nur hier platzieren, erstmal ohne Frage, einfach nur Dankeschön für dieses Spiel.
Soll ich jetzt bitte sagen?
Nein, ich hoffe, ich habe dich damit nicht verlegen gemacht. Entschuldigung. Nee, genau. Ich bin nicht der Einzige, der das Spiel so toll findet. Ich habe auch gesehen, also alleine auf Steam, über 300 Steam-Rezensionen mittlerweile, die sich einpendeln bei einem sehr gut, mit wirklich hervorragenden Kritiken. Jetzt bin ich mal neugierig, wie siehst du, oh, jetzt ist hier eine Katze vor der Kamera, mein Gott, das tut mir jetzt sehr leid. Das ist jetzt Samson, er ist aber auch so alt, ich kann ihn jetzt hier auch nicht wegstoßen.
Ja, er ist so,
okay, er
warum kümmerst du doch nicht um mich? Warum tust du da andere Dinge?
Sehr gut. So, zurück zu dem Spiel, genau. Also, ich habe schon gesagt, von außen ganz fantastische Kritiken, es kommt hervorragend an. Wie ist denn gerade so die Stimmung bei euch im Team? Also, ist das momentan eine Phase, wo ihr gar keine Augen für habt, für all das Lob, das auf dieses Spiel herabprasselt? Habt ihr viel zu tun? Ist es gerade entspannt? Kannst du uns mal so einen Blick in euer Studio gerade reingeben?
Also es läuft eigentlich sehr, sehr, sehr gut, weil mein Teampartner Christoph hat gerade hatte diesen Dienstag seinen letzten Tag beim anderen Job. Also das heißt, ab nächste Woche sind wir jetzt beide 100% am Game. Das heißt, positive Neuigkeiten. wir haben genug Geld verdient, dass wir jetzt eigentlich genug haben, um weiterzumachen. Und das ist eigentlich, das ist schon toll. Und dann, ich glaube, also etwas, was ich ein bisschen realisiert habe für mich, ist, dass ich habe immer das Gefühl gehabt, dass schlechtes Feedback sei so wie das, das stressig ist. Aber eigentlich ist positives Feedback ist doch viel schlimmer.
Oh, kannst du das erklären?
Also ich konnte keinen einzigen Stream sehen. Also wir wollten halt ein bisschen so also zusehen, wie die Leute halt das Spiel spielen. Und sie hatten alle so viel Freude. Und ich war so, ich kann das nicht. Es geht nicht. So hört auf, das Spiel zu lieben.
Oh nein,
es
jetzt habe ich es ja auch noch gelobt. Ja, genau. Das macht ja
das war
deswegen.
Lustig.
Okay, ja.
Das war lustig. Ich glaube, es ist irgendwie die Erkenntnis, dass man wahrgenommen wird. Ich glaube, das war erstaunlicherweise extrem stressig. Genau.
Ja, krass. Das heißt, es ist auch tatsächlich, also soweit du es jetzt verraten kannst, ohne dass mir die Anwälte aus der Schweiz entgegenkommen, es ist auch offenbar kommerziell so erfolgreich, dass dieser Sprung jetzt möglich geworden ist. Das ist ja aufregend.
Ja, das ist toll.
Das ist ja aufregend. Kannst du verraten, ich habe gesehen, das Spiel ist ja nicht nur auf Steam erschienen, sondern auch auf den Mobile-Plattformen.
Genau.
Wo die Leute das so mehr spielen, ist das eher ein Steam oder ein Handyspiel?
Schon mehr Steam. Genau, also wir haben auch eigentlich gar keine Werbung gemacht auf Mobile, also die Leute kommen eigentlich alle von Steam. Wir sind jetzt bei Steam, sind wir jetzt bald bei 30.000 Kopien und Mobile ist also Android kann man eigentlich ignorieren, ich glaube das sind vielleicht knapp 1.000 oder so und bei Apple sind wir jetzt glaube ich bei irgendwie 6.000 bis 7.000, ich hoffe ich erzähle da keinen... Scheiße, ja.
Wahnsinn. Ich frage jetzt mal ganz naiv einfach, ob du da schon eine Antwort darauf gefunden hast. Warum würdest du sagen, kommt dieses Spiel so gut an? Ich habe es ja schon direkt am Anfang gesagt, der Look, das sticht heraus. Aber wenn man das mal vom Look abgesehen anschaut, es gibt ja eine ganze Reihe Spiele dieser Art, die auch ganz unterschiedlich aussehen, von super realistisch bis hin zu so einem auch eben Cartoon-Grafik-Look, die auch ganz verschiedene Schauplätze anbieten, Café, Schnellrestaurant, Tankstelle und so weiter und so fort. Warum scheint euer Spiel da wirklich so gezündet zu haben? Hast du da eine Erklärung für?
Also ich glaube, also ich hoffe auch, dass es deswegen liegt, weil dann können wir es hoffentlich dann auch wieder wiederholen in die Richtung. Ich habe einerseits das Gefühl, dass die Fantasy in unserem Game sehr stark ist. Also das sozusagen, dass du kannst dir vorstellen, was du machst. Also du bist so, okay, ich bin ein Goblin und ich mache Sushi für andere Goblins. Und ich glaube, viele Leute können sich da schon etwas vorstellen und man weiß schon, alles wird ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen crazy und vielleicht nicht ganz normale Sushi und so. Und ich hab das Gefühl, das ist der Grund, warum die meisten Leute draufklicken, auch weil es halt diesen Nostalgie-Effekt ein wenig hat, mit dass es halt wie die alten Webbrowser-Games eigentlich ist. Und dann habe ich das Gefühl, dass es einen Twist hat mit den Goblins. Weil die meisten so Restaurant-Games, die wir ja kennen, sind eigentlich mehr cozy und haben auch diesen Look. Und weil es halt diesen mehr so ein bisschen edgy, mehr Oldschool-Cartoon-Style hat, habe ich das Gefühl, dass es einfach viele von diesen Ebenen eigentlich dann trifft. Und deswegen klicken die Leute. Und weil es dann noch gut ist, bleiben sie.
Ich finde auch noch, was obendrauf kommt, ich habe es vorhin kurz angerissen mit dem Vermieter im Spiel, das ist nur so eine Kleinigkeit, das ist nur eine von weiteren Aufgaben, die dann auf einen zukommt, dass man, wenn der Vermieter auftaucht, dem noch Geld aus dem Sparschwein rübergibt und es wird auch immer mehr Geld im Laufe des Spiels zu fast schon, also es gibt dann wunderbar einen Screenshot in der Steam-Galerie zu fast schon komödiantisch aufgetürmten Geldbergen. Und wenn man ihn nicht bezahlen kann, dann ist es Game Over und dann gibt es eine Einblendung, auf der dann sowas steht wie, der Vermieter ist gestorben, weil du ihm das Geld nicht geschickt hast. Und das hat so eine, ich versuche das richtige Wort zu finden, es hat so eine Bissigkeit, eine liebenswerte Bissigkeit, es hat was Vermieterkritisches. Und jetzt, liebe Vermieter und Vermieterinnen da draußen, die zuhören, ist alles in Ordnung, ne? Aber es hat so eine bissige Note. Und das finde ich auch so charmant. Ist das, also ich kann schon herausahnen aus deiner Reaktion, das ist auch Absicht, ne? Dass da auch so eine Spitze drin ist.
Genau, also gerade dieses Thema ist besonders lustig, weil das ist zuerst eigentlich aus Versehen passiert. Weil, genau, weil wir hatten einfach die Idee, okay, dann kommt der Vermieter, weil es gibt ja im Moment, gibt es ja viele so, ich glaube, teilweise nennen es die Leute auch schon Rent-Likes, dass man halt Miete zahlen muss, wie like to be a Landlord und so. Und wir hatten einfach die Idee, okay, der kommt dann da und dann zahlt man halt das Geld und dann hat, weil der Landlord funktioniert halt genau so wie die anderen Charaktere auch funktionieren. Das heißt, er ist ein Gast, das heißt, er kommt rein und dann isst er, was er da bekommt. Und das heißt, er hat dann halt das Geld gegessen und wir waren so, oh, das ist lustig. Das haben wir drin. Genau. Und ich finde es auch spannend, weil ich habe mir immer vorgestellt, dass die Goblin-Community, sie funktionieren wahrscheinlich nicht genauso wie die Menschen. Also ich stell sie mir mehr vor, so wie dass sie mehr so wie Bienen, also so schwarmmäßig, und dann hast du halt den Goblin King zu oberst. Und ich denke die ganze Zeit, oh, sie kopieren dann einfach, was die Menschen machen, aber sie haben nicht wirklich eine Wirtschaft. Und dann, genau, und dann ist halt das Geld ist halt einfach, ah, oh, das ist halt ein Goblin, der isst halt gerne Geld.
Und da ist vielleicht der richtige Moment, um zu fragen, warum eigentlich Sushi? Ich könnte mir jetzt erklären, das passt in dieses Bild rein, das du gerade gezeichnet hast. Es sind Goblins, die irgendwie reproduzieren, was Menschen machen, aber sie verstehen es nicht so richtig. Und ich kann mir dafür kaum besseres Essen vorstellen als Sushi, was so eine gewisse elaborierte Note hat. Es ist so eine gewisse Kunstfertigkeit, die dahinter steckt. Und die wird hier stumpf einfach wiederholt von den Goblins. Ist das der Gedanke oder was war da? Ach, wirklich.
Also es ist immer, alle ganz schlimmen Verrücktheiten uns im Games kommen immer von Christoph, weil er ist einfach, teilweise kommt er plötzlich so und dann so, also letzthin war er so Bingo Frogs und ich war so, was? Was mit Bingo Frogs? Hä? Genau. Und bei Goblin Sushi war es etwa genau gleich. Also wir haben da einfach so ein bisschen brainstormt und er ist dann einfach plötzlich aus dem Nichts kam er so Goblin Sushi. Und ich war so, what? Und also ja, so ja, wie die alten Sushi-Games. Also wir hatten da, es gibt ein Game, das heißt Yoda Sushi. Und er hat das gespielt als Kind die ganze Zeit. Ich habe mehr die Burger-Games gespielt, weniger die Sushi-Games. Genau. Und er war dann so, und dann sind's Goblin, weil lustig. Und meistens ist es dann so, dass die Idee, die er hat, ist halt teilweise sehr verrückt und ich schaue dann, dass es irgendwie zusammenkommt und dann auch Sinn macht. Genau.
Es ist ja ein ganz schönes Wagnis gewesen, sich auf diese Idee zu stützen, auch im Sinne von, das war ja euer erstes oder ist euer erstes kommerzielles Spiel mit diesem Studio, ne?
Genau.
Das ist genau. Was hat dich denn überzeugt, als so ein bisschen, also nicht, also so ein bisschen als Geist der Vernunft vielleicht auch des Einzäunens, dass du gesagt hast, das ist wirklich eine Idee, der sollten wir nachgehen und da ja auch Zeit, Geld, Energie und irgendwie ja auch unternehmerisches Risiko reinstecken. Was hat dich überzeugt?
Ich glaube, es war eigentlich dasselbe wie immer bei diesen Ideen. Ist zuerst so, ist man so, okay. Und dann denkt man halt länger darüber nach. Und dann war ich schon so, okay, ja, ich meine, Goblin und Sushi, wie du gesagt hast, zwei komplett unterschiedliche Dinge. Könnte lustig sein. Vielleicht ist gerade, dass es so unterschiedlich ist, das, was lustig ist. Und dann, wir haben eigentlich allgemein im Studio jetzt die Devise, dass wir immer versuchen, so schnell wie möglich den Leuten das Game zu zeichnen und eigentlich nicht länger als ein Jahr daran zu arbeiten. Und wir haben ja letztes Jahr im April haben wir damit begonnen und wir haben dann bereits an der Fantasy, ich glaube, die Fantasy ist glaube Ende Mai, also etwa 2 Monate, nachdem wir begonnen haben, wir haben wieder das Spiel schon gezeigt an einer Convention. Und da haben wir schon gemerkt, so, ich glaube, wir haben da etwas erwischt, dass die Leute gerne haben, weil da, also man konnte noch fast nichts, man konnte vielleicht irgendwie drei Sushi machen und dann irgendwie ein paar einzelne Upgrades auswählen, aber schon einfach nur, wie die Leute am Stand vorbeigegangen sind, weil keiner konnte vorbeilaufen, ohne den Namen des Games auszusprechen. Und da waren wir so,
wir haben da
ja
was.
Genau, und vor allem im Vergleich halt, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wenn es jetzt unser allererstes Game gewesen wäre, weil es wahrscheinlich auch noch schwieriger einzuschätzen, aber halt im Vergleich zu den anderen Games, wo ich halt daran gearbeitet habe, war ich so, okay, das kenne ich nicht, dass so eine große Menge an Leuten interessiert ist, also einfach mal anzusehen eigentlich.
Wahnsinn. Das heißt, da war eigentlich schon so ein Moment, wo ihr gemerkt habt, wir haben hier wirklich Potenzial an der Hand und ich nehme jetzt mal an, als das Spiel dann in Early Access gestartet ist, ich habe es hier gerade vor mir, am 9. Februar 2026, also noch gar nicht so lange her, ehrlich gesagt, war das dann der endgültige Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, wir haben es wirklich jetzt geschafft, auf so ein Plateau einzusteigen? Oder war das tatsächlich dann eher so ein Ding, das hört man ja auch manchmal, auch hier in dieser Reihe höre ich das immer wieder, dass Spiele vielversprechend auf Messen oder auch in Wishlist-Zahlen gemessen werden? Dann kommt der Release und man merkt, Moment mal, wo seid ihr denn jetzt alle? Ihr wart ja vorher alle so begeistert, warum kauft ihr das nicht? Wo war euer Start da so, wenn du das da so einordnen würdest?
Ja, ich glaube, wir haben eigentlich mehr dann, als die Demo rauskam, da war dann wirklich klar, okay, das kommt an, die Leute lieben es. Und dann war eigentlich nur noch hoffen, dass das bleibt. Also dass die Wishlist dann halt, dass die dann auch ziehen. Ich glaube, es hat schon gebracht, dass wir hatten sehr viele Leute, die die Demo echt lange schon gespielt haben und die waren dann auch ready. Also wir hatten im Discord hatten wir bereits fast 3000 Leute und ich glaube, die haben wirklich gewartet. Und da haben wir auch wirklich geschaut, dass die ready sind, dass die es am ersten Tag gleich kaufen. Genau, das hat gut funktioniert. Und was bei uns ja besonders lustig war, wir haben einen riesen Anteil aus China. Also wir haben eine riesen chinesische Community. Das war sehr unerwartet, weil das hatten wir bisher noch nie bei einem Game. Weil normalerweise bist du vielleicht bei knapp 20% von Anteilen chinesischen Spieler und wir sind bei beinahe 50. Was natürlich
Wahnsinn.
Genau, aber da war Social Media. Wir hatten einen Social Media Post auf dem chinesischen TikTok RedNote,
ja.
Und der ging komplett viral und
Wahnsinn. Habt ihr zu dem Zeitpunkt schon die chinesische Übersetzung im Spiel gehabt?
Ja, genau.
Wahnsinn. Okay, weil das muss ich, also da muss ich mal kurz fragen, wie das kam, weil das Spiel, ich sehe das jetzt auch gerade nochmal vor mir, ist ja in erstaunlich vielen Sprachen übersetzt. Also Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, ja. Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Italienisch, Polnisch. Meine Frage, die ich versuche zu formulieren, ist das nicht alles sehr teuer? Und dann der Gedanke, den ich direkt im Kopf hatte, war, ehrlich gesagt, so viel steht ja im Spiel gar nicht, oder? Es gibt gar nicht so viel Text.
Ja, es geht. Also die Karten haben halt alle Text.
Ah.
Genau. Ja, wir haben eine ganz tolle, also Deutsch machen wir selber. aber die anderen Sprachen sind alle übersetzt. Und teilweise, ich glaube, das Deutsche und das Englische beinahe das Schlechteste von allen. Ja, wir arbeiten zusammen mit All Correct. Also die kann ich nur empfehlen, die sind sehr toll. Also
toll.
Erstaunlich billig und extrem schnell und genau. Und für das Chinesische haben wir den Vorteil, dass der Ehemann von Christoph ist aus China. Ach, genau, das heißt, er kann eigentlich einfach für uns auch teilweise Social Media und so. Genau.
Ja, großartig. Okay, da können wir nochmal ganz kurz zurückkehren zu einer anderen Sache, die ich mir ganz groß auch aufgeschrieben hatte, was dieses Spiel betrifft, was womöglich auch ein wesentlicher Faktor sein könnte, dass das Spiel so viel auch gekauft wurde, und zwar der Preis.
Ja.
Das Spiel kostet 9,99 € in der Steam-Version und auf Mobile, zumindest bei Android, 4,99 €. Jetzt muss ich erstmal fragen, wie kamen denn diese Preise zustande? Habt ihr da vergleichend in das Spielregal geschaut, wie es ja so viele andere auch machen? Oder habt ihr gesagt, nein, wir wollen auf jeden Fall den 10er haben für unsere Arbeit, egal was die Konkurrenz macht? Wie habt ihr das festgelegt?
Also wir haben sehr vieles einfach von Dungeon Crawler geklaut. Das sind ja unsere Kollegen bei Strayphone.
Ja.
Genau. Also das ganze Projekt war ein bisschen so, können wir eigentlich nochmal machen, was sie geschafft haben. Genau, das war so die Idee. Und die 9,99 € sind vor allem, weil es gibt ja bei Steam gibt's ja diese Kategorie für unter 10 und da wollten wir einfach, dass wir da drin sind. Genau, und für Mobile haben wir es dann einfach angepasst anhand von, weil Mobile-Preise sind dann meistens billiger, weil sie haben ja auch, du hast ja auch keine Sales auf Mobile und da macht es halt Sinn, wenn man allgemein ein bisschen billiger ist. Und es war auch die Idee, dass vielleicht hoffentlich kaufen sie Leute dann vielleicht auch zweimal. Einmal auf Mobile, einmal auf Steam.
Ich finde das super krass auf Mobile, dass ihr da einen Vollpreis quasi verlangt, also einen Mobile-Vollpreis mit 4,99 €. Krass im Sinne von, das sieht man ja super selten nur noch. Das ist ja mittlerweile ein ganz anderes Modell, was sich durchgesetzt hat. Ich gucke jetzt gerade vor allem auf meinen iPhone-App-Store. Du weißt es selber auch, Free-to-Play-Spiele, in denen dann Werbung auftaucht,
genau,
oder man Beschleuniger kaufen kann. Genau, ich wollte gerade sagen, das stand für euch nie im Raum, weil das ist ja eigentlich das mittlerweile etablierte Modell.
Genau, also wir hatten eine lange Diskussion, ob wir etwas dazwischen machen wollen, weil es gibt ja, viele Games haben so wie eine Gratis-Version, wo du irgendwie das erste Level gratis spielen kannst und dann zahlst du wie einmal 5 € für halt die Vollversion. Das haben wir für eine kurze Zeit überlegt. Es wurde dann aber ein bisschen knapp mit der ganzen Implementation und wir haben dann schlussendlich trotzdem gedacht, dass die Konkurrenz ist ja wie trotzdem kleiner bei dem Premium, gell? Weil es gibt da weniger Premium-Spiele, also waren wir dann, nee, gehen wir auf Premium, dann ist das erledigt. Wir müssen nicht mehr schauen, wie machen wir jetzt das, ab wann kann man dann die Vollversion kaufen und so, genau.
ich muss jetzt noch mal eine letzte Frage zu dem Preis stellen. Das würde mich mal brennend interessieren. Und zwar, wir haben jetzt verstanden, wie dieser Preis ermittelt wurde, ne? Vergleiche und auch noch mit dem Hinblick auf die Kategorie bei Steam, was so marktstrategisch ja super klug gedacht ist und auch erprobt ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann so, wenn ich mich jetzt in deine und eure Haut versetze, überlege ich mir, okay, ich bin jetzt Teil dieses Studios, das laut meiner Notizen im April 2025 gegründet wurde. Seitdem im Grunde, vielleicht sogar schon davor ein bisschen, findet die Arbeit an diesem Spiel statt. Spielentwicklung, Leidenschaftsjob, man hängt drin mit dem ganzen Kopf und jetzt bringt man ein Spiel raus für 9,99. Fühlst du dich mit diesem Preis, rein emotional mal gefragt, angemessen quasi entlohnt, oder ist das etwas, wo du drauf schaust und denkst so, ach, also eigentlich, da steckt so viel Arbeit und Detailliebe drin, das müsste teurer sein.
Nee, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich glaube, mehr weh tut es eigentlich immer, wenn man sieht, wie viel Steam da nochmal abtrennt, dann tut es ein bisschen weh. Genau. Aber sonst bin ich eigentlich, vor allem weil wir auch nur eigentlich ein Jahr jetzt daran gearbeitet haben. Weil ich glaube, das ist eigentlich das, was ich am meisten gelernt habe über die letzten Jahre, ist immer, du arbeitest so lange an einem Game, aber teilweise 3 Jahre, 5. Ich glaube, Grimmer Growth, an dem ich gearbeitet habe, da waren wir 5 Jahre dran. Und dann kommt es raus und es läuft schlechter als etwas, wo du nur ein Jahr dran gearbeitet hast. Und das ist halt schon dann bist du so, ja, okay.
Ja. Und ich höre auch aus, von diesen früheren Erfahrungen kommt auch diese Lektion, die du schon mit uns geteilt hast, dieses möglichst schnell das Spiel zeigen und in Berührung kommen, in Kontakt kommen mit den potenziellen, verstehe, spannend, ja. Dann können wir mal vielleicht von der Stelle tatsächlich mal in die Vergangenheit springen. Und zwar, wie gesagt, deine Biografie ist ja bunt und da gibt es viele interessante Stationen, wo man stehen bleiben könnte. Bei einer habe ich aber ganz besonders gestaunt und zwar führt uns das so ins Jahr etwa so 2018 herum. Und zwar, da stieß ich auf gleich 2 Zeitungsartikel. Ich möchte da mal kurz rauszitieren. Und zwar geht es in diesen beiden Artikeln um ein Spiel, das du damals mit einem Mitstreiter veröffentlicht und auch betreut hast. Und damit, wenn man diesen Zeitungsberichten glaubt, zu einer prägenden Gestalt des Schweizer E-Sports geworden bist. Und das ist, ja, du nix. Und das ist wirklich ganz fantastisch. Und zwar, ich spreche von einem Spiel namens Retimed. Du kannst es gerne auch gleich nochmal mit deinen eigenen Worten erklären und vorstellen. Ich würde es jetzt mal beschreiben, ein Couch, Koop, kompetitiv, Spaß, hab Plattformer, Action mit Comic-Look. So, das ist jetzt meine roughe Zusammenfassung. Und da schrieb 2018 zum Beispiel die Webseite now.ch, ich weiß nicht, wie bekannt die ist, aber now.ch schrieb, ich zitiere, der Shooter, also Retimed, verweilt nicht lange unter dem Radar. Als Geheimtipp in die Szene gerutscht, wächst Retimed mit der Lancierung der Swiss Made Games League im April zu einem würdigen Schweizer E-Sports-Titel heran. Und die Webseite, beziehungsweise Nachrichtenseite 20min.ch schreibt ebenfalls 2018, ich zitiere, das Büro im Industriequartier, oh Gottes Willen, jetzt klingelt es hier auch noch, ist egal, das Büro im Industriequartier Zürichs wirkt nicht viel größer als eine Besenkammer. Dicht gedrängt sitzen hier Game Designer, Programmierer und Musiker des Strayphone Studios, das hast du vorhin erwähnt, an ihren Pulten. Mittendrin, Achtung, Annika Rüxegger, genau. Wer ist, keine Ahnung, und Max Striebel. Sie sind die beiden einzigen Mitarbeiter von Team Maniacs, das ist euer damaliges Studio gewesen, welches das bis dato wohl witzigste und schrägste Schweizer Multiplayer-Game gezimmert hat, Retimed. So, abgefahren. Kannst du uns mal in diese Zeit zurückführen, als die Schweizer Presse über dich und euch geschrieben hat und gesagt hat, diese Menschen tragen die neue Schweizer E-Sport-Szene mit?
Das ist crazy, dass das schon 8 Jahre her ist.
Ja, ja.
Genau. Ja, ich habe ja das Studium gemacht und der Z hatte ab der Game Design studiert und wir haben das Bachelorarbeit, haben wir dieses Game gemacht und Max und ich haben damals entschieden, dass wir bringen das jetzt raus, obwohl ja, damals war Multiplayer noch nicht so gut. Ja, ich frage mich andauernd, ob wir es, wenn wir es jetzt heute mit den ganzen Friends-Lob-Games, ob es vielleicht besser gelaufen wäre mit den Sales. Genau. Und ja, das Spiel ist ein bisschen so wie Duck Game, wenn du das kennst.
Duck Game? Das kennt er tatsächlich gar nicht. Duck
Game? Du bist ein Plattformer und du schießt halt aufeinander. Ja. Und bei uns ist der Twist, bei Duck Game ist halt der Twist, dass du verschiedene Waffen hast und so unterschiedliche Modis. Und
Oh mein Gott, wenn ich da ganz kurz einhängen darf, Duck Game, ein Spiel, ich hab's gerade mal gegoogelt, aus dem Jahr 2015, das ja arschbekannt ist. Alleine genau. Auf Steam sehe ich 30.000 Reviews, ein Pixel-Look, Plattformer-Shooter. Das ist ja abgefahren.
Sehr lustig, kann ich empfehlen.
Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen. Ja, also das
ist genau,
damit
es ist einfach auch so ein
ja.
Plattformer, wo du halt einfach aufeinander schießt. Nur bei uns ist der Twist, dass wenn eine Kugel in die Nähe kommt, eines gegnerischen Spielers, gibt es eine Blase und darum, also so wie eine Kugel, und alles darin ist dann in Zeitloop. Also es ist eigentlich eine Kombination aus 2D-Plattform-Shooter und dem Film Matrix, weil wir waren totale Fans von Matrix und wir wollten da diese Zeitlupen-Moment, weil der Kid kennt man ja eigentlich normalerweise mehr aus so Ego-Shootern und wir wollten eigentlich diesen Effekt dann halt in eigentlich diesem Multiplayer-Game. Und du kannst dann halt einfach in der letzten Sekunde kannst du halt dann diesen Kugeln noch ausweichen und so. Und weil Max und ich beide sehr große E-Sports-Fans sind. Also er hat viel Counter-Strike gespielt und ich spiele vor allem League of Legends und und Valorant und so. Und da wollten wir halt ein Spiel haben, das zwar eigentlich ein Couch-Multiplayer ist, das man auch mit Kindern und Familie spielen kann, aber gleichzeitig eigentlich diese Tiefe hat, dass man es als E-Sport spielen kann. Und durch reinen Zufall als wir an der Gamescom waren, haben wir jemanden kennengelernt, der in der Schweizer E-Sport-Branche arbeitet und der hat schon seit längerem nach einem Spiel gesucht aus der Schweiz, wo man E-Sport draus machen könnte und der ist dann total auf unser Game gefahren und hat eine eigene Liga um das Game gegründet. Und wir hatten dann über ein Jahr hinweg hatten wir verschiedene Turniere, hatten in Zürich, in Genf und so. Und dann am Schluss sogar ein Finale. Und es war echt toll. Also schon nur als Developer halt jemand zu sehen, der dein Game so gut spielen kann, ist echt faszinierend.
Wahnsinn. Und was, also Moment, erstmal, wie hat sich das denn angefühlt? Das muss sich ja anfühlen für dich in diesem Moment, wenn all diese Entwicklungen um dich herum passieren. Er bringt einen Multiplayer-Spieler raus aus einer Leidenschaft für E-Sport und jetzt entdeckt das ein E-Sport Champ, jetzt mal übertrieben, aber oder auch nicht, keine Ahnung, und er fördert das, baut eine Liga drumherum auf, das muss ich doch angefühlt haben wie ein Wirbelsturm der Gefühle, oder? Da passiert ja eine Menge innerhalb kürzester Zeit.
Es war sehr toll, es hat auch echt Spaß gemacht. Eigentlich einfach nur zu sehen, dass, was alles möglich ist mit deinem Spiel, das war toll.
Wahnsinn. Und jetzt muss ich aber auch fragen, was wurde denn dann draus? Weil zum Beispiel auf dem Papier hier sehe ich T-Maniacs, euer damaliges Studio, das habt ihr dann verlassen, geschlossen im August 2020. Also eineinhalb Jahre später, nachdem all diese Wellen losgetreten wurden. Kannst du uns erzählen, was da passiert ist?
Genau, also wir waren keine GmbH oder so. Also wir hatten nicht eine rechtliche Basis, wir waren wirklich nur ein Team. Weil wir haben eigentlich alles über Strayphone gelöst. Also wir waren wie eigentlich bei Strayphone angestellt und sie haben uns dann mit unserem Geld bezahlt. Genau. Und dann war eigentlich der Grund warum Max wollte nicht mehr unbedingt Game Dev machen. Weil zuerst war eigentlich die Idee, dass er bei Strayphone weiterarbeiten würde. Und ich glaube, das ist so das Ding. Wir waren halt nur, klar, wir hatten die Unterstützung von Strayphone, aber wir waren nur zu zweit. Und es war alles das erste Mal und es war extrem viel und dann noch ein ganzes Game, das online funktionieren sollte und nicht nur sozusagen online, sondern auch noch nicht rundenbasiert, sondern direktes Gameplay und alles. Und es war extrem viel und wir waren beide zerstört nach dem Release. Ja. Und Max hat dann entschlossen, er möchte jetzt noch studieren und er ist dann an die ETH gegangen und hat da noch studiert. Er arbeitet jetzt im Übrigen bei Epic. In Zürich.
Guck, ja.
Genau, also ich glaube, er hat da auch seinen Weg gefunden. Genau. Er ist auch mehr jetzt auf der technischen Seite und hat weniger auf der ganzen noch Marketing und was man alles hat, noch tun muss, wenn man ein Game release.
Spannend.
Genau.
Super spannend. Und wie guckst du auf diese Zeit zurück? Also ist das, also ich meine, man kann ja zum einen super stolz auf das sein, man könnte aber auch hier drauf zurückschauen und sich denken, schade, dass das nicht bis heute quasi sich durchgezogen hat. Also wie guckst du da so drauf? Also dass diese Liga quasi bis heute noch irgendwie eine ganz große Rolle spielt. Wie guckst du da so drauf?
Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Toll. Eigentlich auch von den Erwartungen, wie sich das Spiel verkauft hat, hat es sich eigentlich so verkauft, wie wir erwartet hatten. Ich glaube, also man hofft natürlich immer auf mehr, aber es war eigentlich gut. Und ich finde es auch immer noch schön, dass teilweise, wenn man halt mit Leuten spricht und dann sagt, ich habe in Realtime gearbeitet und dann so, oh was? Ah, das kenne ich, das spiele ich mit meinen Freunden und du bist so, das ist von mir. Genau.
Toll. Also richtig toll. Bevor wir weiterfahren auf dieser Straße der Fragen, eine kurze Nebengasse, weil du hast das Stichwort gesagt, ich kann nicht anders, League of Legends. Ich muss fragen, wie regelmäßig du das spielst und seit wann, weil ich kann mich direkt offenbaren, warum das für mich so interessant ist. Ich spiele League of Legends und die Hörerinnen und Hörer wissen es, seit 2009, seit das Ding in der Beta ist und leider jeden Tag.
Ja, ich kenne das Problem. Also bei mir war es so, ich habe es mitbekommen, als es rauskam, und da hat mein Schwager hat's gespielt und dann hat mein Ehemann es angefangen zu spielen und ich war so, ich hatte das Gefühl, es sei nicht ein Spiel für mich, weil er spielt normales komplett andere Spiele, als ich spiele, und da war ich so, das ist nichts für mich. Und dann habe ich Awesome Knots, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Also vielleicht für die Zuhörer, die es nicht kennen, das ist auch ein MOBA, aber es hat nur zwei Lanes und es ist 2D von der Seite. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das gespielt habe. Ich habe das gespielt und da war ich so, das ist total cool. Und dann war ich so, Moment, League of Legends ist ja auch im MOBA. Und wenn ich ja das hier so gern habe, dann habe ich vielleicht das auch gern. Und dann, war es vorbei. Du kennst es.
In welchem Jahr war das so, als du darüber gewechselt bist zu League of Legends?
Ich glaube, vielleicht irgendwie 14.
Wahnsinn. Und spielst du täglich jetzt immer noch?
Ja, nicht täglich, aber zu viel. Genau.
Weißt du, was ich so faszinierend finde? Und ich frage nämlich auch so doof, weil ich ein Gefühl mit dir teilen will und mal hören will, ob du damit was anfangen kannst. Gerade auch als Entwicklerin, als eine Person, die Spiele selbst macht. Was mir aufgefallen ist, was unter anderem mich so an diesem Spiel hält, ist, dass ich mit diesem Ort, diesem Level so eine Bindung aufgebaut habe, als wäre das ein echter Ort, den man besucht und der sich, und das ist das Spannende, über die Jahre ja verändert. Man kann sich auf YouTube mal die Videos angucken von dem allerersten Version von League of Legends. Der Level ist in der Grundarchitektur exakt der gleiche. Drei Lanes führen aufeinander zu, zwei Basen. Aber die grafische Gestaltung hat sich verändert, modernisiert. Es sind Items verschwunden, Items dazugekommen. Und es fühlt sich an wie so ein Erinnerungsort, den ich jetzt schon seit über, um Gottes Willen, 15 Jahren oder was, regelmäßig betrete und zuschaue, wie der sich verändert. Und das hält mich auch so feste daran. Resoniert das mit dir? Kannst du das nachvollziehen?
Ja, voll. Ich denke, es ist schon die Mischung aus, du hast was Neues, aber gleichzeitig, ja, du kennst es ja. Du musst dich nicht irgendwie komplett neu erfinden. Du weißt, welche Champions. Es gibt einen Champions pro Jahr, wo du dann neu lernen musst. Ja. Genau.
Ach toll. Aber das nur am Rande. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück. Und zwar noch ein weiteres Mal, ein letztes Mal zitiere ich aus dem 20min.ch-Artikel, weil der öffnete wunderbare Brücke zu einem anderen Teil deines beruflichen Lebens. Und zwar steht in diesem Artikel außerdem noch Folgendes. Ich zitiere, wie es mit Retimed weitergeht, hänge vom weiteren Erfolg ab. Die Zukunft lasse sich im Game Design sowieso nicht planen. Ruiks Egger dazu, ursprünglich war ich sicher, dass ich nach dem Studium Serious Games entwickle. Nun bin ich Indie-Entwicklerin geworden. Zitat Ende. So, hochspannend. Serious Games. Was hat dich denn daran gereizt?
Also ich weiß eigentlich auch nicht, warum ich Game Dev geworden bin. Ich glaube, also mein Ding ist, ich glaube, ich bin eine sehr realistische Person, und als ich halt das Studium angefangen habe, gab es in der Schweiz eigentlich keine Studios, die Indie-Games gemacht haben. Also es haben alle irgendwie so Auftragsarbeiten oder halt dann Serious-Games gemacht, und ich war dann so, dann gehe ich wahrscheinlich in die Richtung. Und dann war es eigentlich reiner Zufall, dass dann halt Max, dass wir uns getroffen haben, dass wir das Game gemacht haben, und dann plötzlich habe ich Indie-Games gemacht und ich war so, okay, warum bin ich eigentlich hier? Genau, und jetzt mache ich es immer noch, genau.
Wahnsinn. Aber dann höre ich heraus, der Fokus auf Serious Games als eine berufliche Laufbahnmöglichkeit ergab sich vor allem aus dieser Beobachtung heraus, offenbar gibt es gar keine anderen Optionen.
Genau.
Also es ist nicht was gewesen, wo du gesagt hast, ich möchte diese Lernspiele machen.
Genau.
Okay, spannend. Und hat sich daran was verändert? Also mittlerweile, ich weiß nicht, wie sehr du diesen Markt verfolgst, aber gibt es ja eine ganze Reihe von wirklich toll gemachten Serious Games, die die nicht wie früher den Lerninhalt nach vorne stellen, sondern tatsächlich Spaß machen oder unterhalten und nebenbei erfährt man etwas über das, was sie einem beibringen wollen. Hast du da einen Blick drauf oder ist diese Welt jetzt komplett vorbei?
Ich bin jetzt echt komplett dabei. Also ich habe keine Ahnung, was gerade so läuft. Das Einzige, was in der Schweiz uns aufgefallen ist, ist, viele von den alten Firmen, die besonders Auftragsarbeiten gemacht haben, hatten total Probleme in den letzten Jahren. Also einige sind auch eingegangen. Und jetzt zum Beispiel Atheo, sie hat die auch, also jetzt viele von den Ports macht für die Schweizer Industrie, die hatten zuvor Auftragsarbeiten gemacht und mussten jetzt switchen, weil es einfach nicht genug Auftragsarbeiten gibt. Also ich glaube, viele, so die typischen Firmen, die halt früher Games wollten, für irgendwie zum Beispiel ein Einkaufszentrum oder so, die haben da jetzt recht zurückgeschraubt. Also das heißt, eigentlich ist jetzt besser, dass ich in die Szene bin und nicht in die Richtung. Genau.
Ja, spannend. Dann können wir von hier aus jetzt wieder den Bogen zurückschlagen zu Old Cake Factory, eurem Spielestudio, das ja jetzt so ganz fantastisch gestartet ist, dank Goblin Sushi. Was mich da natürlich interessiert, eine große Frage, die im Raum steht, wie kam es denn jetzt eigentlich zur Gründung dieses Studios? Ich habe hier vor mir in meinen Notizen stehen, dass du, wenn wir mal nochmal zu Team Maniacs gucken, das offiziell bis August 2020 als Team existiert hat. Danach folgen so einige Zwischenstationen und die längste Zwischenstation vor der Old Cake Factory ist im Grunde das Unternehmen Stardust LLC. Ich habe mir das angeguckt, ich kannte die ehrlich gesagt nicht. Da warst du aber 4 Jahre lang, von Dezember 2021 bis November 2024 oder fast 4 Jahre lang. Dann folgte nochmal ein kurzes Reinschauen bei Strayfawn, zu denen du ja schon Beziehungen hattest. Philomena Schwab war hier auch schon häufiger zu Gast für die Leute da draußen, wenn sie mal reinhören wollen. Warum sieht sich die Leute? Keine Ahnung. Da hast du als Artist freiberuflich gearbeitet und jetzt aber dann im April 2025 die Gründung dieser Firma. Kannst du uns mal erzählen, wie das hinter den Kulissen ausgesehen hat? Also war das zum Beispiel schon eine Idee, weiß ich nicht, 2021, dass du gesagt hast, irgendwann möchte ich dieses Studio aufmachen? Oder wie kamst du da dran?
Nee, eigentlich eher das Gegenteil.
Ah.
Genau, weil ich habe ja schon erwähnt, nach Retime war ich tot. Und da war ich so, okay, kein eigenes Studio. Ich will jetzt in ein Studio, da hat's schon einen Chef. Und dann bin ich da, also nicht gerade ein großes Team, gibt es ja auch nicht wirklich in der Schweiz, aber halt einfach so, dass ich nicht bei allem mitdenken muss. Das war so die Idee. Und dann habe ich mal gesucht. Ich habe beinahe, glaube ich, eigentlich nochmal, wir haben noch ein paar Projekte eingereicht, bei halt so Förderungen und so. Und dann habe ich ganz kurz bei einem Bernstudio mitgearbeitet und dann anschließend dann bei Stardust. Und und dann haben wir am Game Grimoire Groves gemacht, das war gearbeitet. Das war ein Roguelike mit Farming-Elementen. Und da war eigentlich, also wir haben geldmäßig war eigentlich super, weil wir hatten, also wir haben einen Publisher, haben wir gefunden, wir haben mit Wings zusammen konnten wir arbeiten und wir haben mehrere Förderungen von Pro Helvetia, das ist die Schweizer Kulturförderung erhalten. Also ging eigentlich geldmäßig ist relativ gut, aber da war wirklich das Problem, dass einfach wahrscheinlich war es hat zu lange gedauert und das Game war auch nicht, es war nicht kompakt genug. Also es war ein bisschen so ein Wischiwaschi, was ist es jetzt? Ist es mehr für die Cozy Community, also ist es mehr ein Roguelike? Also war irgendwie, es war nie ganz klar, was die Vision des Games eigentlich war. Und da, während ich dort gearbeitet habe, habe ich Christoph kennengelernt. Also Christoph war dort der Programmierer. Und als dann halt eigentlich alles es nicht geklappt hat mit dem ganzen Game und dass wir da, weil eigentlich war das, also mein Ziel war eigentlich, dass Stardust das Studio werden würde, wo dann halt ich, keine Ahnung, die nächsten 10 Jahre da, genau, bis zur Rente arbeiten würde. Genau, und da das dann leider nicht geklappt hat, haben dann Christoph und ich haben dann eigentlich entschlossen, so, hey, aber wir wollen das jetzt eigentlich nochmal versuchen. Und mit Christoph habe ich dann auch den Teampartner gefunden, wo ich das Gefühl hatte, oh, das könnte jetzt auch funktionieren. Weil zum Beispiel jetzt bei mir und Max war eigentlich immer so, Max wollte auch keine Firma gründen. Also wir waren eigentlich immer so, ja, wir machen jetzt das zwar als unser erstes Spiel, aber dann wollen wir eigentlich mehr Teil von einer größeren Firma sein. Und bei ihm war ich dann so, okay, du willst das wirklich. Und ich weiß, ich kann mich auch 100% auf ihn verlassen. Und dann waren wir so jetzt, ja, wir probieren jetzt das. Wir gehen jetzt mit dieser Taktik vor, wir machen ein kurzes Game, wir schmeißen das so schnell wie möglich raus, wir sehen von Anfang an, ob die Leute überhaupt wollen. Und wenn dann nach einer Woche jemand sagt, nee, das finde ich blöd, dann wird es halt verworfen. Genau.
Woher der Name? Genial. Old Cake Factory, ich habe es gesehen und ich bin sicherlich nicht der Erste, der sich das gedacht hat. Mein Gedanke war, okay, ehrlich gesagt, egal, was sie für ein Spiel machen, ich muss es mir angucken, weil der Name schon mega ist. Also Old Cake Factory, wie, warum?
Vielleicht kannst du schon erraten, das kam mal wieder aus Christophs Gehirn.
Ah, sehr gut. Ich dachte ganz kurz, dass du jetzt sagst, ja, das Büro ist in einer alten
Nee.
Kuhfabrik, aber.
Genau, ja, er hat da irgendwie, ich weiß nicht, ob er einen Bill in den Server oder was, irgendwas, was er hatte, hat so geheißen. Und dann haben wir verschiedene Namen angeschaut und der war dann auch auf der Liste. Und ich fand, ein weiterer Name, der ich sehr toll fand, war Domesticated Fish. Und dann hättest du so als Logo, hättest du einen Fisch so in der Fishbowl gehabt. Aber da war. Der war sehr hoch oben, aber da hatten wir dann das Gegenargument war, dass viele Indie-Game, also es gibt viele Indie-Game-Companies, die etwas mit Fisch haben, da waren wir, okay, nicht noch mehr Fische. Und dann, ja, keine Ahnung, irgendwie war dann, es war so, ach, so ein blöder, absurder Name und es macht so keinen Sinn. Aber irgendwie ist trotzdem auch, du kannst nicht unbedingt, also Cake, ich glaube, wenn es nur Cake Factory wäre, dann hätten die Leute das Gefühl, wir machen so Pastries und so.
Kuchen.
Genau.
Ja,
Aber
ach so, ja.
ich glaube, weil es das Wort old noch hat, wird es dann irgendwie automatisch so zum, hä, was ist denn das?
Ja.
Genau.
Ja. Ach toll, wirklich schön. Jetzt habe ich das auch mehr erfahren. Und jetzt sind wir wieder bei Goblin Sushi gelandet. Wir haben jetzt schon erfahren, wie dieses Spiel entstanden ist, wie das angelaufen ist. Wir haben auch schon über diesen Look gesprochen. Und da will ich noch mal kurz drauf eingehen, weil ich hörte jetzt auch schon raus. Ich habe es mir ja schon gedacht, weil deine Biografie das hergibt. Aber jetzt habe ich es ja vorhin noch mal richtig gehört. Du bist wirklich die Hauptverantwortliche für den Artstyle und wie das Spiel
Ja,
aussieht.
genau.
So, hochinteressante Frage jetzt, wie ich finde, die mich wirklich sehr interessiert. Meine Überlegung war, wie kamt ihr auf diesen Look? Und dann habe ich mir als allererstes gedacht, noch in der Vorbereitung, okay, vielleicht ist das dein Stil. Vielleicht ist das quasi das, was passiert, wenn man dich vor ein Blatt Papier setzt und sagt, male. Und dann habe ich in der Vorbereitung deinen Insta-Kunst-Account gefunden und der ist ja öffentlich. Also ich sage das nur für die Leute da draußen, dass sie nicht denken, okay, was für ein Creep, was lockt er sich da ein oder was? Nee, öffentlich einsehbar. Und dann bin ich mal runtergescrollt bis zu den ältesten Beiträgen, um quasi zu gucken, wie hat sich denn dieser Stil verändert? Sieht man da schon so Anlagen? Und ich fand das so spannend. Ich glaube, der älteste Beitrag ist von 2017 und die Zeichnung und die Bilder, die du da veröffentlicht hast, die haben, und ich glaube, viele Künstlerinnen mögen den Vergleich nicht, weil er überstrapaziert ist, aber man kann sich was drunter vorstellen, die haben so einen Tim Burton-esken Vibe. Es ist so gothic-artig, so ein bisschen schief und krumm, aber also gewollt schief und krumm, so ein bisschen gruselig, so, aber auch ein bisschen süß auch. Whimsical ist im Englischen auch so ein schönes Wort, was irgendwie darauf zutrifft. Und da scheinen so Wurzeln zu liegen. Und jetzt frage ich mich, wie kamst du denn zu dem Look für dieses Spiel, für euer jetziges Spiel Goblin Sushi?
Ja, ich würde auch sagen, es hat sich ja teilweise sehr meinen Stil, obwohl ich immer das Gefühl habe, ich habe keinen eigenen Stil, aber
Also ich
genau.
finde, du hast einen Stil und ich finde ihn ganz toll, nur das am
Genau,
Rande.
also ich probiere eigentlich immer sehr verschiedene Dinge aus.
Ja.
Das ist auch, also ich mag einfach allgemein Design und dann ist es halt einfach immer, ich mache gerne, dass es passt zum Spiel. Und jetzt spezifisch für Goblin Sushi wollte ich eigentlich vor allem einfach sozusagen eigentlich einen Cartoon-Style, aber mehr nicht so, bei den neuen Cartoons hast du ja häufig mit dann halt den Bienenmündern und alles ist eher so weich und ich wollte mehr das Gegenteil machen, weil ich habe das Gefühl, viele Leute mögen das nicht mehr so und dann halt wieder wie, zu, so zum, mehr zum den 90s-Style zurück und genau und ich hatte das Gefühl, es passt auch sehr gut zu den Goblins, weil die sind ja so ein bisschen dreckig und dann passt auch die dicken Linien und mehr das so ein bisschen Krakle eigentlich, genau.
Auch da, also ich, wie gesagt, der Look ganz fantastisch und ich höre auch raus, ich muss nochmal nachfragen, dass das entstand ziemlich schnell, die Vision, wie das Spiel aussehen
Ja.
soll. Okay, du nickst, ja. Ja, krass. Und da muss ich jetzt auch nochmal fragen, wie du eigentlich dann kreativ arbeitest. Also was ich versuche ist zu fragen, nee, ich muss anders sagen, wenn man das Spiel spielt und auch ein Grund, warum ich es wirklich ganz doll ins Herz geschlossen habe, ist, ich habe gerade auch nochmal einen Screenshot vor mir, dass so viele Details in diesen Szenen drin stecken und die sind allesamt so liebenswert. Wenn man zum Beispiel ein Rezept verkackt, ah, okay, daher kommt das. Jetzt verstehe ich das, während ich rede. Okay, wenn man okay, wenn man ein Rezept verkackt, serviert man nicht das verkackte Essen, sondern ein Kothaufen. Genau. Jetzt verstehe ich auch warum. Alles klar, jetzt ergibt das Sinn. Und dieser Kothaufen hat dann, ne, man kennt es aus Zeichentrickfilmen, die kleinen Xer als Augen. Es ist so süß. Die Zunge, die aus dem Mund rausguckt. Oder was anderes, ein absoluter Liebling von mir, das sieht man auch auf einem der Steam-Screenshots, ich gehe nochmal hin, ist, es gibt, Moment, ich muss hinscrollen, genau. Es gibt einen Mülleimer, den man in so einem Upgrade-Menü sehen kann am Rande. Der ist eigentlich eher mehr Verzierung als irgendwas anderes. Der Mülleimer ist voll mit Kram, den man reingeworfen hat und er wird aufgehalten von einem Mini-Goblin. Es ist aber ein Mini-Goblin offenbar mit Job, denn der Mini-Goblin hat eine kleine grüne Fliege und so einen Hut, so einen Detektivhut vielleicht aus den 60ern oder so. Und das ist alles Herz allerliebsten. Jetzt muss ich nochmal fragen, wie ist denn dieser kreative Prozess? Also kommt dir das einfach alles? Ist das deine Art zu arbeiten, diese süßen Details überall? Oder musst du dich da extra nochmal in der zweiten Detailphase vor die Szenen setzen? Wie kommt das ins Spiel?
Also jetzt spezifisch für die Charaktere ist es meistens ein Spiel hin und her zwischen mir und Christoph, weil ich mache es meistens so, dass ich mache mal irgendwas und dann irgendwie reden wir darüber und dann manchmal ist es, dann treffe ich es direkt und dann manchmal kommt der einfach und sagt, der braucht noch eine Ananas. Und ich bin dann so, wo meinst du jetzt? Noch eine Ananas? Okay, und dann setze ich dann halt irgendwie um und dann funktioniert es. Genau, und manchmal kommt er auch mit Dingen, die ich dann nicht gebrauchen kann. Aber ich glaube, bei uns ist wirklich eigentlich das Zwischenspiel von diesen verschiedenen crazy Ideen, die dann einfach irgendwie, es funktioniert dann halt einfach. Genau.
Wahnsinn, da habt ihr euch wirklich gefunden. Das ist genau. Ja super krass, diese Befruchtung einander, das ist ja so abgefahren.
Also das ist auch allgemein, das, was wir sehr realisiert haben jetzt für dieses Projekt, ist einfach, es ist so toll, wenn man mit jemandem arbeiten kann, wo man schon lange gearbeitet hat. Also wir haben ja schon vorher zusammengearbeitet und jetzt war wie, neues Projekt und wir wussten genau, welche Schritte wann, wie, wo laufen müssen. Und wir wissen genau, wie kommunizieren miteinander. Und das heißt, dieser ganze Prozess geht einfach auch viel, viel schneller. Also wir haben häufig auch das Problem, dass wir eigentlich fast zu viele Ideen haben und dann müssen teilweise Ideen rausgeworfen werden, weil wir wissen, es gibt Ideen, die noch besser sind als die, die wir haben. Genau.
Abgefahren. Jetzt kommen wir auf der Zielgeraden unseres Gesprächs noch zu einem Thema. Das ist so ein bisschen leidig, aber im Jahr 2026 muss man eigentlich danach fragen, gerade wenn es um so ein Spiel geht wie eurem, das so diesen ganz besonderen Look hat. Wie guckst du denn, und ich mache die Frage erstmal ganz groß, zu diesem Thema KI? Ist das etwas, was irgendwie deinen Arbeitsalltag berührt, ob es jetzt selbst ist durch Tools, die du einsetzt, um dir die Arbeit leichter zu machen oder auch, weil du Schlagzeilen verfolgst und draufschaust und denkst, wohin führt diese Welt? Wie guckst du auf diese Technologie?
Ja, ich find KI ein sehr spannendes Thema, weil ich finde irgendwie, wir diskutieren immer ein bisschen über das Falsche. Weil ich finde immer, also für mich persönlich geht es nicht darum, ist es irgendwie moralisch korrekt, KI zu brauchen oder nicht. Weil ich finde, schlussendlich, es ist ein Tool und ich fände es cool, wenn wir dieses Tool gebrauchen könnten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir als Gesellschaft und wir einfach auch als die Firmen, die da oben sind, dass die halt, ich habe das Gefühl, die behandeln es nicht wie als Tool, sondern sie sind einfach nur, wie kann ich mehr Geld machen? Und das ist das, was mich stört an der ganzen Sache. Es geht nicht darum, etwas zu machen, das wir gebrauchen können, sondern es geht eigentlich nur darum, Geld zu verdienen. Und das ist da, und ich finde eigentlich, wir sollten über das reden und nicht unbedingt, ob wir jetzt, ja, es ist jetzt, also ich glaube, das Energie ist auch, also die ganze Energie, die Sache ist ein bisschen ein Problem, aber im Allgemeinen, ich fände es schön, wenn wir in einer Welt leben würden, wo es wirklich nur ein Tool sein könnte, aber das sind Leben, also leider leben wir halt nicht in dieser Welt und deswegen bin ich meistens, ich bin eigentlich dagegen, also ich brauche es eigentlich auch nicht. Ich habe auch etwas, was spannend war, wir haben Fanmail bekommen, also jemand hat uns eine Fanpost geschickt und sie macht irgendwie in ihrer Freizeit, macht sie so mit diesen kleinen Glitzersteinchen, beklebt sie Dinge. Und ich weiß nicht, ob du Aromat kennst, das ist das Schweizer MSG, kann man sagen, aber die Schweizer Version. Und sie hat von diesen Aromats, hat sie die beklebt mit Glitzersteinchen und das war total süß. Und dann hat sie dazu, hat sie einen Brief gemacht, wo und der Brief, der war dekoriert mit AI. Und also mit KI. Und ich war so, irgendwie, du merkst einfach, dass es hat so keinen Wert irgendwie. Weil ich glaube, sie war so im Text, ich kann nicht gut zeichnen. Und ich war so, ich glaube, du hättest die schlechteste Zeichnung überhaupt machen können, aber es hätte mehr Wert gehabt als jetzt diese KI-Bilder. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich so realisiert habe, so, es verliert einfach ihren Wert und das ist irgendwie schade, weil ich glaube, Kunst hat ja sehr viel, vor allem emotionalen Wert und dann ist irgendwie so, oh, okay, es sieht zwar schön aus, aber es ist irgendwie so.
Ja, das ist ein Aspekt, da sind wir komplett beide auf dem gleichen Schienen unterwegs. Wenn ich jetzt dein Spiel oder euer Spiel angucke und erfahren würde, all diese Grafiken wurden erstellt von einer generativen KI. Das Ergebnis ist das gleiche. Ich gucke immer noch dieses Spiel an und denke mir, ich habe lange nicht mehr sowas Hübsches gesehen. Aber zu wissen, wie es entstanden ist, würde jeden emotionalen Wert für mich persönlich da rausnehmen. Und ich hätte wahrscheinlich wenig Interesse, nur noch das zu spielen. Und ich weiß, es gibt da draußen auch viele Menschen, die sehen das anders, denen ist das nicht so wichtig, aber für mich persönlich, und da scheinen wir einer Meinung zu sein, spielt das wirklich eine Rolle. Auch wenn ich auf Steam Spiele sehe, die mich eigentlich interessieren, dann gibt es so diese KI-Klauseln, die dann offenlegen, es wurden generative KI benutzt für irgendwelche Avatare oder auch nur kleine Elemente im Spiel. Ich merke, die Lust, mich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, sinkt, weil dieser Wert dahinter fehlt plötzlich.
Ich würde da auch allen Game Devs empfehlen, die da denken, sie seien irgendwie artstyle-mäßig nicht stark genug. Es ist immer, es hat trotz allem immer noch viel mehr Wert, als wenn es KI generiert ist.
Ja. Es gehört natürlich auch Mut dazu. Ich merke das bei mir selber. Ich weiß nicht, ob du mal auf der Webseite von OKCOOL warst oder mal irgendwo Teaserbilder gesehen hast. Ich kann ja auch zum Beispiel nicht zeichnen, aber ich habe für mich vor langen Jahren schon den Weg gefunden, ich lehne mich komplett in die Nichtfähigkeit herein und mache es zu einer Eigenschaft. Und das verlangt Mut und damit will ich jetzt nicht sagen, wow, ich bin so mutig, sondern ich sage das, weil ich verstehe, dass Leute sich das nicht trauen, weil das schnell auch unprofessionell einfach irgendwie gedeutet werden kann. Halte ich für Quatsch, aber es gibt so Leute. Und das führt jetzt dazu, dass ich auf YouTube zum Beispiel für die Teaserbilder, die ich jetzt auch entwerfen musste, gesagt habe, Leute, da mache ich knallhart Comic Sans ran. Ist mir egal, das ist selbstironisch. Da werden viele Leute drauf gucken und sagen, ich klicke den Scheiß nicht an, das sieht aus wie von einem Kind, aber es sieht nicht aus wie von KI und das ist der Punkt und das ist so, ja, es wird zu keiner Frage, ich wollte das nur erzählen. Ja, naja, okay, aber das ist schon mal gut zu hören und da wollte ich nochmal nachhören, ganz kurz, weil du sagst wegen Tools, gibt es denn Tools, die du benutzt dann für die Arbeit, die du dir selbst machst? Kannst du uns da was erzählen?
Ich arbeite eigentlich die meiste Zeit in Procreate. Das, genau. Ja. Also auf dem iPad. Mein iPad ist wirklich eigentlich jeden Tag benutzt. Das läuft die ganze Zeit. Und das kann ich eigentlich auch allen empfehlen, weil es kostet es immer noch 10? Eine Zeit lang kostet es eigentlich nur 10 Franken, was? Ich, keine Ahnung, wie viel sind Euro?
15 Euro sehe ich zumindest gerade im.
Es ist immer noch komplett, ist total billig im Vergleich zu irgendwie Adobe, den ganzen. Genau, das kann ich voll empfehlen. Und dann, meistens dann zum Rausspeichern, stelle ich es dann kurz in Photoshop, weil von den Auflösungen her und so ist es praktischer. Und dann für die Engine haben wir Unity.
Aber fahren da irgendwo KI-Tools drüber noch in diesem Prozess, den du gerade beschrieben hast? Okay. Ah, okay. Weil ich war nämlich neugierig, weil ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Künstlerin, die sowas erzählt hat, wie wenn sie für ein Artwork zum Beispiel viele Grashelme zeichnen muss, hat sie mittlerweile ein Tool, das ihr quasi Grashelme reingeneriert, wenn sie einen vorgezeichnet hat. Aber okay, offenbar haben wir das bei dir nicht, ja.
Habe ich noch keins gefunden, dass ich finde so, okay, weil zum Beispiel Photoshop hat ja da dieses Tool, dass es wie, wenn du ein Bild hast, das ist weiter generieren kann. Und da war ich so, oh, das wäre doch praktisch, wenn du wie eine Zeichnung von dir reintun könntest und dann irgendwie zum Beispiel brauchst du ein Poster oder so. Das ist ja das Typische. Du hast ein Bild und dann jedes zweite Poster hat wieder eine andere Auflösung. Und dann könntest du halt wie sagen, okay, bitte nimm mein Bild und mach jetzt das weiter und dann hast du zumindest nur eine Grundlage. Wahrscheinlich bekommt es ja eh nicht perfekt hin, aber es wäre zumindest eine Grundlage, dass du nicht immer jedes Mal alles neu zeichnen müsstest. Sowas fände ich total praktisch, aber das Adobe-Tool, also Photoshop-Tool, es funktioniert nicht. Also es funktioniert mit so Standard-Fotografien, also wenn du irgendeinen Wald fotografiert hast, kannst du den Wald erweitern, aber für Zeichnungen ist es immer noch viel zu dumm.
Vielleicht sogar zum Glück, muss man sagen. Ja.
Ja.
Von hier aus habe ich nur noch eine letzte Frage für dich. Es ist keine besonders originelle Frage, aber es ist mir egal, weil mich interessiert das persönlich. Wir sind jetzt im April, um Gottes Willen, des Jahres 2026. Was will und soll denn dieses Jahr noch beruflich bei dir passieren? Wo du sagst so, da steckst du gerade drin, das ist ein größerer Meilenstein für dieses Jahr. Also der Early Access ist ja das große Thema für dich, aber kannst du uns da noch was Genaueres an die Hand geben?
Genau, also im Moment arbeiten wir eigentlich einfach an den Updates für den Early Access. Wir hoffen da auch, dass wir so schnell wie möglich noch mehr coole Dinge dazu zufügen können. Und dann ja sehen wir, im Moment wäre so im Herbst herum geplant, vielleicht für den Ace 1.0, aber es kommt auch ein bisschen darauf an, wie es so ankommt. Und wenn die Leute dann noch mehr wollen, könnten wir uns auch ein bisschen verlängern. Und ja, und dann müssen wir da mindestens einen Tag pro Woche dann mit dem neuen Game langsam mal anfangen.
Genau. Liegen schon Ideen genau. In der Schublade?
Ja, wir haben ein paar Ideen. Wo wir, also eine Idee wäre die Bingo Frog. Genau, das wäre so Richtung ähnlich, also wie dein Roguelike. Also wir haben das Gefühl, es wäre keine schlechte Idee, nochmal ein Roguelike zu machen, einfach weil wir jetzt wissen, wie das geht. Genau, aber mal sehen, ob es der Markt überhaupt noch will. Vielleicht sind dann die Leute, oh, ich mag keine Roguelikes mehr. Genau, ja, und dann haben wir noch ein paar für noch so kleinere Projekte, noch so wegen einem Desktop-Game wir nochmal eine Idee. Oder mehr dann ist so Richtung Sorting. Ich weiß nicht, ob du das A Little Bit to the Left.
Ja, ach so, Sorting, ah, ja,
genau,
klar,
so
ja,
mehr
ja, ja,
in die
ja,
Richtung.
Ja. So Aufräumspiele, so quasi, ne?
Genau, weil das wäre etwas, was das gut wäre, dass wir so nebenbei machen können.
Da habe ich doch direkt ungefragt, weil ich weiß, das lieben Entwicklerinnen und Entwickler immer und deswegen mache ich es. Ist natürlich Ironie, es ist gehasst, aber ich mache es jetzt. Idee für ein Aufräumspiel, ungefragt, die Goblin-Sushi-Küche aufräumen. Da habt ihr quasi schon die Welt und jetzt kann man da noch Ordnung reinbringen. Toll.
Genau.
Schön. Jetzt endet das.
Genau. Ja, das ist auch die Frage. Müssen wir jetzt, macht es irgendwie, also eigentlich macht es ja immer Sinn, ein weiteres Spiel in der gleichen Kategorie irgendwie zu machen oder im gleichen Stil oder Universum oder so. Ich war auch die ganze Zeit, müssen wir jetzt noch ein zweites Spiel mit Goblins machen und machen wir jetzt alle unsere Games?
Oh, das wäre was, krass. Das wäre was. Bin aber froh, dass du es noch gesagt hast, weil sonst wäre das Gespräch jetzt geendet mit einer ungefragten Spielidee von mir und das wäre mir unangenehm gewesen. Toll. Du, wir sind ans Ende unseres Gesprächs gekommen. Ich möchte dir herzlich danken. Ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, aber du hast mir wiederum im Vorfeld des Gesprächs verraten. Es war dein allererster Podcast und ich kann dir jetzt wirklich sagen, auch vor allen versammelten Leuten da draußen, erstens, man hat es nicht gemerkt und zweitens, es war super angenehm. Also vielen herzlichen Dank.
Danke.
Wirklich.
Ja, war auch sehr angenehm.
Toll, freue ich mich.
Danke für die Einladung.
Ich drücke euch allen die Daumen und für die Zukunft. Es gibt mehr als genug Gründe, das ist wohl jetzt klar geworden in der Stunde, euer Studio im Blick zu behalten. Toi, toi, toi. Ich freue mich auf den nächsten Vorwand, mit euch zu sprechen.
Danke.
So, Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine ganz große Freude. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so ist, dann lasst es mich wissen, entweder im offiziellen Discord von OrkiCool oder per Mail an post@orkicool.space oder in Form eines Abonnements bei Steady, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung alles verlinkt. Wäre euch verbunden, wenn ihr zumindest darüber nachdenken würdet. Wir leisten hier in dem Team eine ganz fantastische Arbeit, davon bin ich überzeugt. Und wir können jeden Support immer gebrauchen, um noch coolere, noch tiefer gehende, noch komplexere Recherchen und Podcasts für euch da draußen zu produzieren. So, wünsche euch einen schönen Sonntag oder wann immer ihr auch das hört. Ich denke an euch und wünsche euch nachträglich, vorträglich oder jetzt in diesem Moment ein tolles Eiersuchen.